Die Radio Wissen. Update.
Barack Obama ist in Berlin. Ein historischer Besuch, denn es ist das letzte Mal, dass er als US-Präsident nach Deutschland kommt. Und ein spannender Besuch, denn alle wollen wissen, wie es danach weitergeht. Mit Donald Trump als Präsident und den transatlantischen Beziehungen. Und Barack Obama ist der einzige Staatschef, der ihn bis jetzt schon kennengelernt hat. Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich am Nachmittag getroffen und unter anderem darüber gesprochen, wie es mit der NATO weitergehen soll. Merkel dazu in der Pressekonferenz.
Aber hier müssen wir einfach auch sehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Hauptlast tragen. Und deshalb nehme ich die Hinweise des Präsidenten auch sehr ernst, dass auch gerade Deutschland, aber auch die europäischen Länder insgesamt im Bündnis der NATO, das unser gemeinsames transatlantisches Bündnis ist, in Zukunft schrittweise sich mehr werden engagieren müssen.
Genau das war eine Forderung von Trump im Wahlkampf. Der Obama-Besuch ist ein Thema heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Es ist ein eher stiller Besuch des scheidenden US-Präsidenten. Auf dem Programm stehen private Abendessen und politische Gespräche hinter verschlossenen Türen, morgen auch mit vielen weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs. Öffentliche Auftritte gibt's in Berlin von Obama aber nicht. Der ARD und dem Spiegel hat Obama aber eine Art Abschiedsinterview gegeben. Darin geht er zum Beispiel auf das Wahlergebnis in den USA und die Erfolge von Rechtspopulisten auch in Europa ein. Er warnt davor, dass Menschen von der Globalisierung abgehängt werden.
If the global economy is unresponsive to people who feel left behind, if inequality continues to grow, then we could end up seeing more and more of these divisions arise throughout advanced economies around the world.
Auch Trumps Pläne, die Krankenversicherung Obamacare abzuschaffen, kommentiert er. Er sei skeptisch, aber
he says that he can improve on that system. And my view is that if in fact he can provide the same amount of people with healthcare in a better way than I could, then I would support such efforts.
Lob gibt es dagegen für die deutsche Bundeskanzlerin. Am Anfang war die Beziehung der beiden ja noch von Skepsis geprägt. Jetzt spricht Obama von einer engen Verbündeten.
She has great credibility and she is willing to fight for those values in a way that is very, very important. I'm glad that she's there and I think the German people should appreciate her. Certainly I've appreciated her as a partner.
Das komplette Interview wird heute Abend in der ARD ausgestrahlt. Mehr zum Obama-Besuch hört ihr vorher aber noch bei die Radio Wissen in der Redaktionskonferenz.
Was sonst noch wichtig war?
Digitale Technologien sind ein Segen, wenn wir sie denn verantwortungsbewusst einsetzen und souverän mit ihnen umgehen können.
Sagt der Chef des IT-Verbands Bitkom, Thorsten Dirks. Und weil längst nicht jeder weiß, wie man souverän mit digitaler Technik umgeht, zum Beispiel Programmiersprachen kennt oder seine Daten im Netz möglichst gut schützt, stand der 10. IT-Gipfel der Bundesregierung in diesem Jahr im Zeichen von digitaler Bildung. Im Mittelpunkt stand zum Beispiel die Frage, wie digitale Medien vom Kindergarten bis zum Beruf zum Lernen eingesetzt werden können. Zu den Konzepten gehören sogenannte Smart Schools. Sie sind besser ausgestattet mit PCs, Laptops, Tablets oder digitalen Tafeln. Auch die Lehrpläne und die Fortbildung von Lehrern sollen stärker auf digitalen Lernstoff setzen. Zwei solcher Smart Schools sind im Saarland schon an den Start gegangen. Ein Lehrer erzählt, wie die digitalen Lehrmittel eingesetzt werden.
In Mathematik wird mit Lernplattformen gearbeitet. In Deutsch arbeiten wir mit Präsentationen und mit Textverarbeitung. All das kann man machen und dann ist es sinnvoll und dann machen wir es auch, wenn es geht.
Aber auch die gute alte grüne Tafel soll noch zum Einsatz kommen. Zur neuen Ausstattung gehören an den Schulen auch Minicomputer, mit denen schon Grundschüler programmieren lernen können. Das Gerät soll demnächst bundesweit an allen Schulen eingesetzt werden. Digitale Bildung soll aber nicht nur ein Fall für Schule sein. Auch Erwachsene sollen lernen. Deswegen startet noch ein anderes Projekt. In 5 deutschen Städten entstehen Zentren, Hubs, in denen Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung digitales Know-how bekommen können. In Frankfurt zum Beispiel für die Finanzbranche, in Hamburg für die Seefahrt. An dem IT-Gipfel haben mehr als 1000 Politiker, Wissenschaftler und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft teilgenommen. Einer der prominentesten Gäste war Google-Chef Sundar Pichai. Er sieht Deutschland auf einem guten Weg in Sachen Digitalisierung. Die Regeln zum Datenschutz hat er aber als Hindernis bezeichnet.
Overall thinking about regulation in a balanced way Regulierung spielt eine wichtige Rolle, aber wer Fortschritt möchte, der darf das Risiko nicht scheuen. Sie müssen das besser ausbalancieren.
So thinking about that and balancing it, I think it's very, very important.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel forderte ein Umdenken beim Datenschutz. Seiner Meinung nach soll es nicht darum gehen, möglichst wenige Daten anzubieten, sondern dass wir die Hoheit darüber behalten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will ein neues Regierungssystem einführen und sich selbst mehr Macht geben. Ein Regierungsmitglied hat jetzt Details zu den Plänen genannt. Laut dem Forstminister soll es dann keinen Ministerpräsidenten mehr geben, sondern einen oder mehrere Vizepräsidenten. Erdogan war früher selbst Ministerpräsident. Als er 2014 Staatspräsident wurde, hatte das Amt noch überwiegend repräsentative Aufgaben. Seitdem arbeitete er daran, die Verfassung so zu ändern, dass er als Präsident mehr Macht bekommt. Wenn es nach Erdogan geht, soll die Bevölkerung im kommenden Frühjahr über die Verfassungsänderung abstimmen. Gegen Gegner geht Erdogan inzwischen hart vor. Nach dem Putschversuch im Juli wurden zehntausende Menschen festgenommen und oder entlassen. Mehrere tausend haben dagegen inzwischen eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Der hat heute zum ersten Mal sich damit beschäftigt und die Klage einer Richterin, die entlassen wurde, abgewiesen, aus formalen Gründen. Die israelische Fußballnationalelf war offenbar im Visier von IS-Terroristen. Letztes Wochenende war die Mannschaft für ein WM-Qualifikationsspiel in Albanien. Die Polizei im benachbarten Kosovo hat bestätigt, dass sie vorher 19 Menschen festgenommen hat, die mit der Terrormiliz IS in Kontakt stehen und einen Anschlag auf das Spiel geplant haben sollen. Dass Autos auf der Straße mehr Sprit verbrauchen, als der Hersteller im Prospekt angibt, ist nicht neu. Offenbar ist diese Diskrepanz heute aber so groß wie nie. Die Umweltorganisation ICCT hat für eine neue Studie Verbrauchsdaten von Autofahrern aus dem Alltag und Tests von Fachmagazinen und Autoclubs mit den Herstellerangaben verglichen. Ergebnis: Inzwischen macht der Unterschied mehr als 40% aus. Der ICCT kritisiert, dass Hersteller Autos extra für den Verbrauchstest optimierten und dafür gesetzliche Schlupflöcher nutzten. Autos, die mehr Sprit verbrauchen, stoßen auch mehr CO2 aus und tragen damit stärker zum Klimawandel bei. Der Europachef des ICCT, Peter Mock, sagt, dass die Hersteller durch die neuen CO2-Obergrenzen einen größeren Anreiz haben zu betrügen.
Es gibt nämlich inzwischen Obergrenzen für CO2-Emissionen und wenn die Hersteller diese Obergrenzen nicht einhalten, müssen sie hohe Strafen bezahlen. Das heißt, es gibt immer mehr einen größeren Anreiz, um den Wert, den offiziellen Wert auf dem Papier zumindest zu reduzieren und damit die Grenzen einhalten zu können.
Die Autobauer argumentieren, dass es vor allem von der Fahrweise abhängt, wie viel ein Auto tatsächlich verbraucht. Auch Faktoren wie Außentemperatur und Reifendruck könnten den Spritverbrauch in die Höhe treiben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die User im Netz sind teilweise genervt von der Debatte jetzt. Irene Dimas postet auf Facebook: Jedes Jahr aufs Neue diese Diskussion. Betrug muss natürlich geahndet und bestraft werden. Aber wer die häufig angegebenen Angaben zum Verbrauch vieler Modelle glaubt, kann auch nicht ganz helle sein. Marcel Pollheim sieht das ähnlich und schreibt: Wieder ein guter Beweis, wie blöd wir doch sind. SUV mit einem Leergewicht von über 2 Tonnen und einem Motor, womit man einen Containerfrachter antreiben könnte, soll so viel verbrauchen wie ein Kleinwagen? Schon klar. Ingolf Dorn stellt belustigt fest: Ich habe festgestellt, dass der Spritverbrauch, wenn das Auto in der Garage steht, mit den Herstellerangaben übereinstimmt. Und André Wünscher postet: Dafür braucht man keine Studie, sondern nur die Tankquittung und Kopfrechnen. Thomas Feuerhahn meint, das kommt davon, wenn man als Gesetzgeber solch eine Praxis schon immer toleriert hat. Da wird man dann übermütig und lotet die Grenzen aus. Ein Hoch auf die Lobbyisten der Autoindustrie. Und Matthias Faller ärgert: Das Schlimme ist, die brauchen sich nicht mal die Mühe machen, das zu verstecken. Darf alles ohne Konsequenzen so sein. Wenn welche angedacht werden, würde das natürlich tausende Arbeitsplätze kosten.
Was noch wichtig wird:
Im Laufe des Abends machen sich 3 neue Besatzungsmitglieder für die internationale Raumstation ISS auf den Weg. Oft bringt die neue Crew Spezialitäten aus ihrer Heimat mit. Diesmal hat der Franzose Thomas Pesquet Stopfleber und Entenbrust dabei für die Feiertage. Außerdem kommt eine alte Bekannte zurück. Die erste Kommandantin der ISS kommt nach fast 10 Jahren zurück. Peggy Whitson soll dann ab dem Frühjahr auch wieder das Kommando führen.
Und sonst in der Welt?
Eine britische Touristin soll in Dubai erst Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden sein und jetzt deshalb im Visier der Justiz stehen. Das meldet eine britische Menschenrechtsorganisation namens Detained in Dubai, also inhaftiert in Dubai. Sie setzt sich für Justizopfer in dem Emirat ein. Das Außenministerium in London hat den Fall bestätigt. nicht. Man unterstütze die Frau und stehe im Kontakt mit ihrer Familie, heißt es. Der Organisation zufolge wurde die Touristin festgenommen, als sie die Vergewaltigung anzeigen wollte. Inzwischen sei sie zwar wieder frei, habe aber ihren Reisepass noch nicht zurück. Ihr drohe jetzt eine Anklage wegen außerehelichem Sex. Darauf stehen in Dubai drastische Strafen von Haft über Auspeitschen bis hin zum Tod durch Steinigung. Für mehr als 600.000 Schüler in Südkorea ist heute der bisher wichtigste Tag in ihrem Leben, der Tag der Uni-Aufnahmeprüfungen. Vom Abschneiden bei diesen Tests hängt ihre Zukunft ab. Wer es auf eine der Top-Unis schafft, hat die besten Jobaussichten und auch bessere Chancen, sich zu verloben. Um die Schüler zu unterstützen, hält praktisch das ganze Land inne. Viele Büros und Firmen haben erst später aufgemacht, damit die Prüflinge gut durch den Verkehr kommen und auch ja pünktlich sind. Sogar Flüge wurden verschoben und Baustellen stillgelegt, um unnötigen Lärm zu vermeiden. Eine Umfrage unter 30 Industriestaaten hat ergeben, dass die südkoreanischen Schüler die unglücklichsten sind. Der enorme Bildungsdruck gilt als Hauptgrund dafür. Hinter dem großen Hackerangriff in den USA vor 4 Wochen steckt wahrscheinlich ein frustrierter Computerspieler. Zu diesem Schluss kommt ein IT-Sicherheitsexperte, der heute vor einem Ausschuss im US-Kongress ausgesagt hat. Er erklärte, er habe den Angriff komplett zurückverfolgen können. Demnach wollte der Gamer eine bestimmte Spieleseite lahmlegen, auf die er sauer war. Diese Seite hängt aber mit demselben Dienstleister zusammen wie Twitter, Spotify, Netflix und eBay. Deshalb hat er auch die erwischt. Vor allem an der US-Ostküste gab es stundenlang Störungen.
Wissensnachrichten.
Wir sprechen jetzt über eine neue Gentherapie. Seit etwa 4 Jahren gibt es eine neue Methode, um einzelne Gene aus der DNA zu entfernen oder sie zu verändern. Die hat den etwas komplizierten Namen CRISPR-Cas. Chinesische Wissenschaftler haben sie jetzt zum ersten Mal bei einer Therapie für Menschen auch benutzt. Matthias Wurms aus unseren Wissensnachrichten. Worum geht's?
Es geht um Krebstherapie. Also einem Patienten wurden Immunzellen injiziert, die vorher mit dieser CRISPR-Cas-Methode verändert worden waren.
Und warum ist das jetzt so bedeutend?
Weil diese Methode so dermaßen viel einfacher und billiger und auch exakter ist als alle anderen Methoden, die wir kennen, um Zellen gentechnisch zu verändern. Das heißt, wenn sie jetzt auch mit menschlichen Zellen funktioniert, dann könnte sie die Gentechnik wirklich voranbringen. Im Labor wird CRISPR-Cas schon weltweit genutzt, aber bisher hat man eben nur an Pflanzen, Bakterien oder kleinen Säugetieren wie Mäusen experimentiert. Jetzt will man feststellen, ob CRISPR-Cas auch bei Gentherapien für den Menschen funktioniert.
Und was genau haben die Chinesen da gemacht?
Sie haben einem Lungenkrebspatienten Immunzellen entnommen und dann mit Hilfe von CRISPR-Cas ein spezielles Gen aus der DNA herausgeschnitten. Denn dieses Gen bremst normalerweise die Immunreaktion, stört also den Kampf der Immunzellen gegen den Krebs. Die so veränderten Zellen haben die Forscher dann vermehrt und dem Patienten wieder injiziert. Und in Zellkulturen und in Tierversuchen hat das schon geklappt und den Kampf gegen die Krebszellen tatsächlich verbessert.
Also gibt es jetzt auch große Hoffnungen für die Patienten in China?
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Das liegt aber daran, dass so eine neue Methode natürlich an Patienten ausprobiert wird, die sozusagen austherapiert sind. Denn das Ganze ist ja höchst riskant. Die genveränderten Zellen könnten sich zum Beispiel selbst unkontrolliert vermehren. In diesem Test geht es deshalb vor allem darum, ob die Methode verträglich ist und wie man das Ganze dosieren muss. Es sollen insgesamt 10 Patienten so behandelt werden, aber die haben eben alle schon erfolglose Strahlen und Chemotherapien hinter sich. Die Körper sind voller Metastasen und im Grunde ist klar, dass sie sterben werden.
Aber die Idee, gentechnisch veränderte Zellen in der Krebstherapie einzusetzen, die gibt es auch schon länger, oder?
Ja, die gibt es schon länger. Das Neue ist jetzt nur die Methode, mit der das Erbgut bearbeitet wird. Aber wie genau man jetzt zum Beispiel Krebs am besten bekämpft, das muss man immer noch herausfinden.
Die CRISPR-Cas-Methode könnte aber natürlich auch bei anderen Krankheiten eingesetzt werden und vor allem eben bei Gendefekten. Humangenetiker aus Bonn haben jetzt entdeckt, dass die auch für das sogenannte Struwwelpeter-Syndrom verantwortlich sind.
Ja genau, es sind 3 Gene, die an der Haarbildung mitwirken und die, wenn sie Defekte haben, dafür sorgen, dass sich die Haare gar nicht mehr kämmen lassen. Das betrifft vor allem Kinder, bei Erwachsenen lässt der Effekt nach. Die gute Nachricht ist, der Gendefekt wirkt sich wirklich nur auf die Haare aus, sonst hat er keine gesundheitlichen Folgen.
Struwwelpeter-Syndrom, wie viele Menschen sind davon betroffen?
Also das wurde zum ersten Mal in den 1970er Jahren beschrieben. Seitdem sind auch nur wenige 100 Fälle bekannt geworden, aber die Forscher gehen tatsächlich von einer richtig hohen Dunkelziffer aus, weil die Betroffenen eben wegen verknoteter Haare selten zum Arzt gehen.
Ja, vielleicht eher zum Friseur. Vielleicht finden sie aber auch den Weg einfach nicht. Neue Daten weisen darauf hin, dass es mit Orientierung ziemlich schnell bergab geht, sobald man älter ist als 19.
Ja, dazu haben Wissenschaftler des University College London Daten von 2,4 Millionen Menschen ausgewertet. ausgewertet. Die hatten alle ein Spiel für Smartphone runtergeladen. Sea Hero Quest heißt das. Dabei mussten sie rund um verlassene Inseln und Eisberge navigieren und dann eine Leuchtrakete nach Hause schießen. Das Spiel war eigentlich für Alzheimer-Patienten gedacht, weil es eben ein erstes Symptom ist, dass jemand nicht mehr nach Hause findet. Bei dem Spiel kam aber raus, dass ganz viele nach ihrer virtuellen Reise nicht mehr wussten, wo zu Hause wirklich lag. Von den 19-Jährigen lagen immerhin 3/4 richtig, aber mit zunehmendem Alter wurden es immer weniger und unter den 75-Jährigen konnte sich dann nicht mal jeder Zweite erinnern, wo er die Rakete hinschießen musste. Interessanterweise schnitten Teilnehmer aus Nordeuropa am besten ab und die Forscher vermuten tatsächlich, dass deren Wikinger- und Seefahrer-Vergangenheit was damit zu tun haben könnte.
Also möglicherweise sitzt auch der Orientierungssinn auf dem Gen. Vielen Dank, Matthias.
Wetter.
Auch am Abend kommen noch einige Schauer runter, dazu weht ein ungemütlicher Wind. Morgen geht das triste Novemberwetter dann in eine neue Runde. Es ist grau und oft nass. Stellenweise sind zwar Auflockerungen möglich, meistens überwiegen aber die Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.